So, ihr habt bestimmt schon jetzt langsam gemerkt, worum es geht. Es kann ein bisschen Schwermut auf den heutigen Morgen werfen. Es geht nämlich um Teil 3 unserer Predigt 3, das Gute, und diesmal für später. Und diesmal wirklich für später, nicht für nächste Woche, sondern für das Ende unseres Lebens, für den Tod. Und natürlich das, was das Evangelium mit dem Tod zu tun hat. Was das Evangelium auch über den Tod und über unseren eigenen Tod sagt. Ich habe den ersten Punkt mal genannt, The End, Ausschluss vorbei. Wenn wir uns nämlich die Zeit nehmen, über den Tod nachzudenken, dann drängen sich viele Fragen auf. Woody Allen hat mal gesagt, also das ist der zweite Gag-Künstler aus Funk und Fernsehen, den ich heute zitiere, halt, der hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Also das ist erstmal ein scheinbar heiteres Woody Allen-Zitat, aber das zeigt so ein bisschen so die tiefer liegende Angst, die wir in uns drin haben. Wir fürchten uns nämlich vor dem Ende unseres irdischen Lebens. Ich glaube kaum, dass es jemanden hier gibt, der sich nicht vor dem Tod fürchtet. Und das ist letztendlich auch gar kein Wunder, denn wir haben mit dem Tod keine Erfahrung, denke ich mal. Keine eigene Erfahrung. Denn wir sind noch nie gestorben, denke ich mal. Dass hier keiner damit aufwarten kann, mit dieser Erfahrung. Und wir kennen auch keine Berichte von Menschen, die selbst den Tod erlebt haben. Es werden vielleicht manche protestieren und sagen, Moment, da gibt es doch die Elisabeth Kübler-Ross Nahtoderfahrung. Das ist schon ganz richtig, aber das sind Nahtoderfahrungen. Das sind keine Berichte von Ex-Toten. Mir ist keiner bekannt. Also haben wir selber kein Erfahrungshorizont, wir haben keine Leute, die uns was Verlässliches darüber sagen können. Das ist also eines der wenigen Geheimnisse, wo wir viele Bücher lesen können und wenig in Erfahrung bringen können, was da so wirklich ganz genau passiert. Und dann ist der Tod natürlich, wenn wir ihn bei anderen Leuten erleben, bei unseren Eltern, vielleicht beim Ehepartner oder bei guten Freunden, dann ist der Tod mit Schmerz verbunden, mit Trennung. Er ist oft auch bei unserem eigenen Ableben mit Schmerz verbunden, weil wir krank werden und weil wir vielleicht nach einer jüngeren tragischen Krankheit sterben. Also erscheint diese Angst vor dem Tod erstmal gar nicht unbegründet, wenn man den Gedanken des eigenen Ablebens mal so an sich herangleiten lässt. Und dabei ist eine Sache klar, nichts ist so sicher wie der Tod. Es gibt so eine schöne Werbung, ein bisschen makaber, ich weiß gar nicht, ob ich die mal in Würzburg in der Zeitung gesehen habe oder in meiner Heimatstadt. Da war so ein netter älterer Herr abgebildet mit einem dunklen Anzug und einer Krawatte und drunter steht, heute brauchen Sie mich noch nicht, aber eines Tages, wenn es soweit ist, dann bin ich gerne für Sie da. Ein Beerdigungsinstitut, was so Werbung macht. Und wir können uns anstellen, was wir wollen, wir können tun, was wir möchten, wir werden eines Tages mal dort landen. Ein Friedhof. Wir haben ja schon alle Friedhöfe gesehen, aber so der Gedanke, dass ich eines Tages dort mal selber liegen werde, das ist vielleicht etwas, mit dem ich mich nicht jeden Tag beschäftige. Und ich habe gelesen, dass auf einem Grabstein folgende Inschrift draufsteht. Die zitiere ich jetzt mal. Wenn du hier vorbeikommst, Fremde, halt an. Wie du jetzt bist, so war ich einst. Wie ich jetzt bin, so wirst du sein. Deshalb bereite dich vor auf den Tod und folge mir. Bin ich vorbereitet? Also wir planen so manches akribisch. Wir planen unsere Ausbildung, unseren Beruf, unsere Familie. Wir planen vielleicht einen Hausbau oder den Kauf einer Eigentumswohnung. Wir planen sogar einen bekloppten 14-tägigen Urlaub irgendwo hin. Ganz genau, mit tollen Büchern, mit Reiseprospekten, mit Reiseanleitungen. Und wir sind ganz genau vorbereitet. Aber denken wir über unseren eigenen Tod nach. Wie oft tun wir das? Wenn wir aber darüber nachdenken, dann denke ich, dann haben wir alle so ungefähr die gleichen Fragen, die ich jetzt einfach mal aufwerfen möchte, ohne sie gleich zu beantworten. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Passiert da irgendwas? Oder falle ich vielleicht, was manche Leute annehmen, viele Leute, mit denen ich schon mal gesprochen habe, in so eine Art ewige Bewusstlosigkeit, es noch tüt und es ist vorbei? Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, bleibe ich dann der ich bin? Bleibe ich dann der Thorsten? Oder werde ich dann irgendwas anderes? Mehr so ein neues Wesen, was gar nicht mehr so richtig weiß, was früher passiert ist? Oder gibt es vielleicht auch Reinkarnation? den Begriff erkläre ich mal ganz kurz. Er ist zwar doch recht verbreitet, aber Reinkarnation, Re heißt zurück. Inkarnation heißt wieder ins Fleisch kommen, zurück ins Fleisch kommen. Ist es vielleicht möglich, dass ich sterbe und dass ich dann wiedergeboren werde als ein anderer Mensch oder vielleicht als ein Regenwurm? Das ist theoretisch drin und das wird ja oft vertreten. Es wird sogar häufig von Leuten vertreten, die sich ganz grundsätzlich mit dem christlichen Glauben anfreunden, das aber auch nicht ganz unsympathisch finden, diese Form, dass man irgendwie wieder als Prinzessin von England wieder auferstehen kann oder vielleicht auch als Regenwurm. Und wenn es ein Leben nach dem Tod geben sollte, was erwartet mich denn dann? Etwas Gutes oder vielleicht eine Bestrafung? Und wenn ich dann meine Eltern, die vielleicht zwischenzeitlich gestorben sind, meine Geschwister, die tot sind, vielleicht mein Ehepartner, wenn der zuerst gegangen ist, vielleicht Freunde wiedersehen, wenn ich dann dort einen Körper haben, so wie ich ihn jetzt habe, oder wenn ich vielleicht so eine Art Geistwesen sein? Und eine ganz entscheidende Frage, gibt es Himmel und Hölle? Und so wie wir uns das vorstellen, ein Himmel in den Wolken, ein Paradies, ein Schlaraffenland, ein Ort von großer Glückseligkeit und da unten so eine Hölle, eine Feuerbrunst, wo dann so kleine muskelbepackte Teufelchen mit großen Gabeln auf mich einstechen. Oder vielleicht nicht ganz so plakativ und so blöd, sind das vielleicht nur fromme Floskeln. Was wird das dann überhaupt bedeuten? Wer kommt dann eigentlich in den Himmel und in die Hölle? Und geht es dabei überhaupt gerecht zu? Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Ich habe vielleicht hier so ein Leben geführt von 70, 80 Jahren und dann bin ich auch ewig bestraft, nur weil ich so ein bisschen was falsch gemacht habe vielleicht. Das sind Sachen, die uns beschäftigen. Und dann jetzt was ganz Profanes nochmal, was ganz Blödes, aber etwas, was man doch manchmal auch denkt. Wenn es denn einen Himmel gibt und ich die Möglichkeit in diesen Himmel hineinzukommen, ist es dort nicht furchtbar langweilig? Da gibt es diese schöne Geschichte mit dem Münchner im Himmel. Das kennt ihr wahrscheinlich, dieser kleine Clip halt, wo der Münchner in den Himmel kommt und dort schweben die Engelchen an ihm vorbei und frohlocken und singen Hosianna und so. Und der Münchner ist da gar nicht so drauf eingestellt, sondern der ist mehr so sein Bier gewohnt und auch mit Frohlocken hat das nicht so richtig. Die Harfe, die leidet da sehr drunter und das sieht dann schließlich auch Gott ein und so. Und der wird dann also zum Schluss, machen so eine Sonderregelung, sagen, du bist jetzt Bote und du bringst der bayerischen Staatsregierung immer die weisen Botschaften aus dem Himmel. Das ist ja ein Tun, was sie sind. Aber das Problem ist, der Engel verirrt sich dann und landet im Hubhaus und trinkt ein Bier nach dem anderen und sitzt da heute noch. Und das ist der Grund, warum die bayerische Staatsregierung so wenig göttliche Hinweise kriegt. Ich habe den Eindruck, dass es in dieser Geschichte seit ein paar Wochen ganz besonders was dran ist. Aber gut, also auf jeden Fall kein Bock auf Frohlock vielleicht. Ist der Himmel nur Hosianna und Halleluja, Einfühligkeit auf Wolke 7? All das sind Fragen, die sich uns gerade so aufdrängen, wenn wir mal kurz drüber nachdenken, mit mehr oder weniger großer Relevanz. Aber so sehr wir uns auch anstrengen, Augenzeugen haben wir nicht. Eine seriöse Auskunft von einem Erfahrenen kriegen wir nicht. Es gibt viele Bücher, die was dazu sagen, aber was ist das für eine Kompetenz, wenn noch niemand drüben war? Jetzt wirst du schon was kommen, ne? Ich werde mich jetzt natürlich heute mit der Frage beschäftigen, was die Bibel über den Tod sagt. Und was wir da vielleicht daraus schließen können, was das Evangelium damit zu tun hat. Und ich muss ganz am Anfang mal ganz ehrlich was sagen. Ich habe mir das in der Bibel angeschaut und habe danach gesucht nach all diesen Fragen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da wenig gefunden. Ganz ehrlich gesagt. Da steht da gar nicht so wahnsinnig viel drin. Es gibt so ein paar Stellen, es gibt die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch in der Bibel. Da kann man viel drüber nachlesen, da steht was von goldenen Städten und himmlischem Jerusalem und einer Auferstehung und verschiedenen Gerichten. Aber so richtig deutlich, was da abläuft, ist es mir zumindest nicht geworden. Man kann da manche Eckpunkte sehen, aber das ist wenig, wo ich jetzt so was ganz konkret Praktisches draus ziehen kann. Und interessant ist, es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, die eigentlich was ganz anderes zum Ausdruck bringen will, die aber in diesem Zusammenhang nicht ganz uninteressant ist. Denn da erzählt Jesus eine Geschichte und die beschäftigt sich zwar vorrangig mit einer anderen Frage, wirft aber einen ganz plastischen Blick hinter den dunklen Vorhang. Die lese ich jetzt mal vor. Diese Bibelstelle steht im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 19 bis 31. Das ist die Geschichte vom reichen Mann, dem armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Fernem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qualen. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Es geht natürlich in dieser Geschichte, in dieser Lazarus-Geschichte, ganz vordergründig darum, dass darüber erzählt wird, wie wir uns im Leben verhalten sollen, wenn sowas passiert. Also wenn jemand vor meiner Tür liegt und ein offenkundiges gesundheitliches Problem hat, dieser Lazarus mit seinen Geschwüren, und der Reiche, der in Purpur gekleidet ist, in den edelsten Stoffen, die es damals gab, Purpur und tolles Leinen, und der einfach darüber hinwegguckt. Sogar die Hunde tun mehr als dieser reiche Mann. Die Hunde lecken die Geschwüre, die machen instinktiv etwas, was wahrscheinlich der Heilung da so ein bisschen dient, irgendwie, wie die Hunde sich auch gegenseitig vielleicht ablecken, wenn sie verletzt sind. So wissen die Hunde irgendwie, sie müssen dahin und machen instinktiv das, was richtig ist, und der Reiche schaut über dieses Problem hinweg. Und das ist natürlich auch eine Moralpredigt, die hier gehalten wird. Aber unabhängig davon, dass es darum geht, erzählt Jesus dieser Geschichte scheinbar nebenbei ein paar Dinge über das, was nach dem Tod passiert. Und die möchte ich einfach mal so runterhaken aus der Geschichte. Wir können nämlich daraus lesen, es gibt so eine Art Totenreich. Darüber könnte man jetzt eine ganz lange Abhandlung machen, was in der Bibel alles zu Totenreichen drinsteht. Da werden verschiedene Worte gebraucht. Hades, Sheol, Gehenna, das sind so ein paar Schlagworte. Da könnte man sich jetzt lange darüber auslassen, das ist mir aber eigentlich heute Morgen egal. Fakt ist, es gibt ein Totenreich. Es gibt etwas, wo die Toten sich aufhalten. Und die zweite Geschichte ist, in diesem Totenreich gibt es eine Trennung, eine Scheidung zwischen verschiedenen Personen. Und zwar, Lazarus und der Reiche sind da in unterschiedlichen Abteilungen untergebracht. Der Lazarus ist in Abrahams Schoß, was immer das genau bedeuten mag, und der andere ist in etwas, was da jetzt Hölle genannt wird, oder was Luther die Hölle nennt, und was man vielleicht genauer einfach mit Totenreich übersetzen könnte. Und in dem geht es sehr unterschiedlich zu, wie ihr gehört habt. Und Lazarus scheint es da ein bisschen besser erwischt zu haben in der Sache. Und was aus der Stelle auch herauskommt, was dort zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass mein irdisches Leben, das, was wir heute hier praktizieren, dass das eine ganz entscheidende Bedeutung dafür hat, in welcher Abteilung ich später lande. Was ich am allerinteressantesten finde, ist, dass die Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, bleibe ich eigentlich ich selber, wenn ich mal sterbe, dass die dort beantwortet wird, mit, ja, die Individualität bleibt. Dieser Lazarus hat einen Namen. Der wird dort mit Namen angesprochen, und Jesus spricht diese Person mit Namen an. Interessanterweise wird der Reiche übrigens nicht mit Namen genannt. Und er ist noch die Person, die auf der Erde war. Es ist nachvollziehbar, was er für eine Geschichte auf der Erde hat. Das wird dann auch ausdiskutiert. Und man erkennt sich gegenseitig. Und auch der Reiche ist die Fortsetzung seiner irdischen Existenz. Und es gibt Gefühle, und zwar sehr ernsthaft und eine tiefe Sorge darüber, weil der Reiche ja sagt, schickt doch jemanden zu meinen Brüdern. Die wissen nichts hiervon, die haben da nichts von mitbekommen. Er sorgt sich um seine Brüder, dass dem Brüder nicht das Gleiche passiert, was ihm dort passiert ist. Und dann kommt eine traurige Mitteilung. Es gibt kein Hinüber oder Herüber zwischen diesen beiden Abteilungen, sondern diese Sache ist unumkehrbar. Keiner hat die Möglichkeit, jetzt noch etwas an seinem Zustand zu ändern. Diese Chance ist vertan. Diese Chancen hatten die Personen hier auf der Erde, in ihrem irdischen Leben. Und dazu nochmal ein kleiner Exkurs. Diese Geschichte, dass man nur eine Chance hat, nur einmal lebt, und dass es dann danach in das ewige Leben geht, also in ein Leben nach dem Tod, und man nicht nochmal zurückkommt, zum Beispiel auch nicht reinkarniert wird, das sagt die Bibel an vielen Stellen relativ deutlich. Ich möchte da mal eine Stelle zitieren, die steht im Hebräerbrief. Das lese ich mal aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor, weil es da ganz plastisch rauskommt. Steht in Hebräer 9, die Verse 27 und 28. Jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um viele von ihren Sünden zu erlösen. Steht noch ein paar meiner Bibel. Ein einziges Mal leben, ein einziges Mal sterben, und danach kommt dann der Rest. Und das wäre auch eine verquere Darstellung, wenn das anders wäre, wenn man die Möglichkeit hätte, so eine Art zweite Chance, dann wird man sich ja selber irgendwie so hoch katapultieren. Man wird immer ein bisschen besser werden und eines Tages hätte man die Prüfung geschafft. Dann wird letztendlich eigentlich das, was nachher nach meinem Tode passiert, wäre dann das Ergebnis meiner Bemühungen. Bitter ist, dass in dieser Stelle und in vielen anderen Stellen auch in der Offenbarung, nirgendwo davon die Rede ist, dass das, was dann nach dem Tode passiert, irgendwann mal endet. Das scheint wohl so in Ewigkeit zu sein, denn es ist nichts von zeitlicher Begrenzung zu hören. Und das ist natürlich für die Personen, die jetzt ein böses Schicksal erleiden, eine sehr schlechte Botschaft. Aber kommen wir mal zu dem Guten. Wichtig ist, eigentlich das Wichtigste, was das Evangelium zum Tod sagt, ist, und was nicht nur an dieser Stelle so ein bisschen rauskommt, sondern an anderen Stellen noch plastischer, auf die ich nachher nochmal eingehe, wichtig ist, es gibt eine Auferstehung. Jesus redet von einer Auferstehung. Er selbst ist auferstanden, wie wir hier schon zigmal gehört haben und wie man nachlesen kann in der Bibel. Er ist der erste Mensch, der komplett ins Leben zurückgerufen wurde und danach zu Gott ging. Und dann ist nochmal so in der Offenbarung des Johannes, das habe ich vorhin schon mal angeschnitten, einige Male von Gerichtsverhandlungen, von einer, zwei, vielleicht sogar von drei Gerichtsverhandlungen die Rede. Das ist auch von einem gewissen theologischen Interesse, darauf möchte ich aber heute eigentlich gar nicht detailliert eingehen. Ich möchte einfach nur festhalten, es gibt die Möglichkeit aufzuerstehen. Noch ein ganz wichtiger Aspekt, der aus dieser Bibelstelle rauskommt, ist derjenige, der nicht bei Gott ist in Abrahams Schoß oder bei einem späteren Zustand, der ist wahrscheinlich nicht bewusstlos, wie das hier auch der Reiche nicht ist, sondern er weiß ganz genau, in was für einer Situation er sich befindet und findet diese Situation nicht lustig. Wenn man das ernst nimmt, wenn man sich daran annähert, was die Bibel zu diesem Thema sagt, dann taucht natürlich die große Frage auf, wie komme ich denn dann in den guten Zustand, nenne ich ihn mal beispielsweise Himmel. Wie komme ich dahin, dass mir das Gute widerfährt, dass ich das Richtige mache und dass mein Tod nicht das Ende ist und nicht ein Schrecken ist, sondern dass es was Schönes, was Gutes, was Abschließendes, was Tolles ist. Und darauf gibt es eine ganz klare Antwort, eine Highway to Heaven. Und das ist das Evangelium. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums, denn was das Evangelium sagt, der Christoph hat es ja in den letzten zwei Wochen schon immer wieder angeschnitten und vertieft ausgeführt, dass die zentrale Botschaft des Evangeliums ist, dass der Tod, so wie wir ihn kennen, unser Ableben, unser leibliches Ableben, eine Folge der Sünde ist, der Trennung von Gott. Da steht im Römerbrief an zwei Stellen sehr eindrucksvoll drin, die ich jetzt mal aus Luther zitiere. Ich nehme erstmal die Stelle Römer 6, Vers 23. Da schreibt Paulus: Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Sünde Sold, also einfach, das Ergebnis der Sünde, die logische Konsequenz der Sünde ist der Tod. Deswegen gibt es den Tod. Und etwas früher in Römer 5 steht, in den Versen 12 bis 14. Deshalb, wie durch einen Menschen, damit ist Adam gemeint, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Etwas später heißt es, wie nun die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, Christus ist jetzt hier gemeint, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Das sagt das Evangelium. Es sagt, der Tod ist die natürliche Folge der Sünde. Und Jesus ist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Der hat dafür bezahlt. Er hat diese Schuld bezahlt und hat diese Trennung von Gott damit aufgehoben. Und Jesus hat auch den Tod besiegt. Jesus ist nämlich der Erste, der wirklich auferstanden ist. Das ist das einzige Beispiel in der Weltgeschichte von jemandem, der dauerhaft von den Toten zurückgekommen ist. Es gibt ein paar lustige Stellen im Alten Testament, so für die Checker, mit denen kann ich mal darüber diskutieren. Irgendwie, da gibt es eine so eine lustige Stelle, wo jemand so mal ganz kurz wiederkommt und ein paar interessante Hinweise gibt, aber der ist nicht auferstanden, der ist nicht ein Ex-Toter. Das ist nicht jemand, der jetzt wieder lebt und der richtig fleischlich gekommen ist, der Fisch und Wein zu sich genommen hat.
wie er richtig gelebt hat.
Sondern das war mal so ein Kurzauftritt irgendwie. Aber Jesus ist der Einzige, der wirklich verlässlich von den Toten zurückgekommen ist. So bezeugen das viele Zeugen, so bezeugt das die Bibel und so bezeugen das auch all die Leute, die Jesus heute noch erleben. Und durch diesen Tod ist der Weg jetzt zu Gott frei. Er hat ihn frei gemacht. Und er ist vorangegangen und wir können ihm folgen. Und Jesus macht persönliche Zusagen. Und diese persönlichen Zusagen beziehen sich auf den persönlichen Glauben. Einen persönlichen Glauben, den ich selber habe, den ich selber in Anspruch nehmen muss. Da zitiere ich zwei Bibelstellen. Jesus sagt in Johannes 11. Kapitel, Verse 25 und 26. Ich, also Jesus, bin die Auferstehung und das Leben. Er erzählt nichts von der Auferstehung, er erzählt nichts von dem Leben. Er selbst ist die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und dann sagt Jesus an einer anderen Stelle zu seinen Jüngern in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wären, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Aussage von Jesus in diesen beiden Bibelstellen ist also, seine Nachfolger werden im Tode bei ihm sein. Auch sofort nach dem Tod. Dafür spricht manches. Zum Beispiel gibt es ja diese Bibelstellen, wo Jesus wird ja mit zwei Leuten gekreuzigt und der eine sagt dann zu ihnen, Jesus, wenn du in deinem Reich bist, dann denke an meinen. Er sagt ja, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt ja, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Kann also sein, dass diese Personen, die eine Verbindung zu Jesus haben, sofort nach ihrem Tod sofort von Jesus an ihn gezogen werden. Sofort bei ihm sind. Das ist aber letztendlich wurscht, ob das jetzt gleich so ist oder ob man vielleicht so eine Art so tausendjährige Bewusstlosigkeit hat und dann wieder kommt. Das ist letztendlich eigentlich egal. Fakt ist, dass Jesus sagt, ihr kommt zu mir. Die Leute, die diesen Weg gehen, die den Tod überwinden wollen, die werden von mir an mich herangezogen. Das ist die Aussage. Und ob es diese Auferstehung gibt oder nicht, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe die früher selber, als ich junger Christ war, manchmal ein bisschen, naja, wenn nicht, dann, ne, dann ist man auf Erden wenigstens und so. Und das ist eine ganz falsche Haltung, wenn man so denken würde. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. So sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Und da hat er recht. Wenn nämlich das, was ich gerade erzählt habe, was in der Bibel drin steht, was uns das Evangelium über den Tod sagt, nicht stimmen würde über Jesus, über seine Auferstehung, dann ist von der christlichen Lehre eigentlich nichts über, wenn man es mal so genau nimmt. Da gibt es viel bessere Weisheitslehren, wo man sich im Leben daran orientieren kann. Oder dann gibt es grenzenlosen Genuss, da müsste man doch eigentlich aus dem Vollen schöpfen und alles das, was diese Welt an sinnlichen Genüssen zu bieten hat, voll in Anspruch nehmen. Das wäre logisch, wenn das nicht so wäre. Und auch die Sünde wäre dann nicht beseitigt, weil Jesus wäre dann ja gar nicht für unsere Sünden gestorben und gar nicht auferstanden. Das Problem wäre also immer noch da. Und dann wäre eigentlich Jesus ein Lügner. Er hätte dann seinen Leuten was Falsches erzählt mit dem ich gehe voran und im Hause meines Vaters sind Wohnungen und ich werde auferstehen und so weiter. Das wären alles Lügen und er wäre eigentlich der größte Loser der Weltgeschichte. Ein gescheiterter Philosoph, der das Todesurteil bekommen hat und dann verdientermaßen gestorben wäre, wenn das so wäre. Wenn es aber stimmt, dann ist es die einzige verlässliche Hoffnung, die es überhaupt gibt. Und deswegen muss man diesen Punkt für sich klären. Egal, ob du schon mal dein Leben Jesus übergeben hast, ob du Jesus mal anvertraut hast oder ob du da noch gar nichts so Konkretes unternommen hast in der Richtung. Dieser Punkt, den muss man klären. Das ist die entscheidende Frage. Was die Bibel noch zum Thema Tod sagt, ist, das reiße ich jetzt nochmal ganz kurz an, das Beste für uns, das kommt eigentlich noch. Jetzt muss ich doch mal euch mal auf die Offenbarung hinweisen. Ich werde diese Stelle jetzt nicht vorlesen, das ist mal eure Hausaufgabe halt. Schlagt mal zu Hause die Bibel auf, Offenbarung ist einfach zu finden, das ist das letzte Buch in der Bibel. Und ganz, ganz am Ende in der Offenbarung, im 21. Kapitel, Verse 3 und 4, stehen die schönsten Verse der Bibel, außer so diesen persönlichen Zusagen über die Liebe Gottes. Aber da steht was über das neue Reich, was errichtet wird, wenn die Toten auferstanden sind. Da steht was von Gottes neuem Reich, da steht drin, Gott wird mit uns wohnen, es wird keine Tränen geben, kein Tod, der Tod ist dann ausgelöscht. Kein Leid, überhaupt kein Leid. Kein Geschrei, kein Schmerz. Und das ist ein wahrer paradiesischer Zustand. Es gibt manche Leute, die stellen sich dann unter dem Himmel sowas vor, so da gibt es Wireless LAN und vieles gutes Essen und den tollsten Wein oder sowas halt. Aber das sind ja, wir merken das ja manchmal schon hier auf Erden, das sind so ein bisschen so trügerische Dinge. Trügerischer Reichtum, der uns mal ganz kurzfristig Befriedigung verschafft. Aber eigentlich wollen wir doch was anderes. Eigentlich wollen wir diesen richtigen Frieden. Dieses richtige Entferntsein vom Tod, vom Leid, dass wir nicht mehr erleben müssen, dass nahe Angehörige von uns sterben und dass diese tiefen Wunden in uns drinnen bleiben. Und dass wir miterleben müssen, dass Leute ungerecht behandelt werden. All das wird es nicht mehr geben. Es wird niemand mehr weinen, sondern das ist wirklich, da ist alles ausgelöscht, was böse ist und was von Gott trennen könnte. Und das ist schön. Es macht Spaß daran zu denken, dass die Leute, die diese Zusage von Jesus in Anspruch nehmen, dass das auf sie eines Tages mal wartet. Nicht was Blödes, was langweilig wird. Deswegen ist der Himmel nicht langweilig. Und ich glaube auch, dass ganz bewusst, dass diese Stelle so geschrieben ist, damit wir uns nicht allzu viel darunter vorstellen können. Weil unsere Vorstellung reicht wahrscheinlich gar nicht dafür aus, um zu wissen, wie klasse das da ist. Jetzt möchte ich euch zum Schluss noch eine Ermutigung geben. Und zwar, ihr habt ja diese Dinge gehört und ihr habt die Quintessenz daraus gehört. Und ich möchte euch ermutigen, schaut nicht runter. Schaut nicht darauf, schaut nicht auf die Hölle oder schaut nicht darauf, dass es da vielleicht Strafen gibt oder dass Leute auch die Möglichkeit haben, fern von Gott zu sein. Angst vor der Hölle ist das vollkommen falsche Motiv. C.S. Lewis, der bekannte Schriftsteller, der auch diese Narnia-Chroniken geschrieben hat und der viele gute christliche Bücher geschrieben hat, der hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Erde. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Und zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Das bedeutet, es geht nicht ungerecht zu. Wenn du ernsthaft auf dem Herzen hast, deine Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen und dir das Angebot von Gott anzunehmen, dann kannst du sagen, dein Wille geschehe. Gott freut sich. Und wenn du es nicht möchtest, dann wird Gott zu dir sagen, dein Wille geschehe. Gott ist ein Gentleman. Er zwingt niemanden, auch dich nicht, wenn du das hörst. Er zwingt niemanden dazu, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Schon erst recht nicht ewige Gemeinschaft. Das ist deine Entscheidung, ob du das möchtest oder nicht. Ob du das in Anspruch nehmen möchtest. Aber er ist derjenige, Gott selber ist derjenige, wie er uns hier in der Bibel begegnet. Das ist derjenige, der für dich gestorben ist. Damit du auf ewig in einer tiefen Beziehung zu ihm leben kannst. Und er hat das für dich getan. Er hat das für dich getan, wovor du am meisten Angst hast, nämlich zu sterben. Das hat er gemacht, damit das möglich ist. Und noch was, er hat gezeigt, dass dieser Kampf zu gewinnen ist. Denn er hat den Tod besiegt, er hat den Tod selbst besiegt und ist damit mächtiger als Tod und Teufel. Und was ich total schön finde, er hat niemanden geschickt. Erinnert euch schon mal an die Lazarus-Geschichte, wo Lazarus sagt, wo der Reiche sagt, Vater Abraham, schickt doch jemanden aus dem Totenreich zurück, und damit er meinen Brüdern sagen kann, was Sache ist. Er hat keinen geschickt, er ist selber gegangen. Er ist selber erst gestorben und ist dann wiedergekommen. Und ganz viele Leute hören heute noch nicht drauf. Deswegen ist diese Aussage immer noch richtig, selbst wenn jemand von den Toten zurückkommt. Der Glaube an Jesus und an diesen Sieg über den Tod, das ist so ein bisschen wie eine Gratwanderung. Gratwanderung ist ja ein Ausdruck aus der Bergsteigerei. Ich demonstriere es mal hier gerade so ein bisschen. Hier vorne ist auch so ein Grat. Grat ist ja so ein ganz schmaler Zipfel zwischen zwei Bergen. Und wenn man jetzt also über so einen Grat wandert, der Christoph hat das, glaube ich, irgendwann mal in so einer Predigt mal erzählt, dass er sowas Ähnliches mal gemacht hat, halt, wo dann der Bergführer runtergepinkelt hat. Ne? Und Gratwanderung heißt halt, ich laufe über etwas total Schmales hinunter. Und da gibt es zwei Techniken. Die eine Technik wäre jetzt runterzuschauen, da geht es 1000 Meter runter. Ich glaube, die meisten Leute, die das so machen würden, die wären nicht sicher auf diesem Grat. Und deswegen ist der Tipp darüber, bei der Gratwanderung, schau nicht runter. Schau nicht das, was dir da unten passieren könnte, sondern schau auf das Ziel. Schau auf Gott. Und schau darauf, dass es klappen kann, dass dieses Angebot da ist, und schau, wer dir dieses Angebot macht. Und jetzt lese ich nochmal die Bibelstelle vor, die ich vorhin zitiert habe. Ich, Jesus Christus, sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sehen Sie sich die Stelle nochmal vor. Und wenn du das glaubst, dann sag mal ganz laut und deutlich ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
Ja.
Es ist schön, wenn ihr das von Herzen sagen könnt, dann könnt ihr auch gewiss sein, dass ihr auf das Richtige geschaut habt und dass ihr keine Angst vor toten Teufel haben müsst. Amen.